Trafogelsberg, der Podcast. Eine Region bricht auf. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts Trafogelsberg, eine Region bricht auf. Wir sind heute in Mücke angekommen. Vor ein paar Wochen waren diese drei netten Menschen schon bei mir. Heute erneut die Projektkoordinatorinnen Lili Lemadeu, Katja Niebuhr und von der Lauterbacher Musikschule Klaus Scheuer. Hallo ihr drei.
Hallo. Hey.
Hallo.
Ja, wir reden heute über Mücke. Das war der nächste Ort nach Schotten. Mücke, ja auch, ich habe es in der letzten Episode gesagt, dein Heimatort, Lili.
Genau.
Da kannst du ja bestimmt einiges gleich drüber berichten. Es ging Ende Juli los dort mit dem Projekt, mit dem ersten Gespräch mit dem Bürgermeister. Wie verlief das? Wie sah das aus? Wer mag davon berichten? Klaus.
Ja, das kann ich gerne machen. Also das war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir haben uns mit dem Herrn Sommer, dem Bürgermeister von Mücke, verabredet im Rathaus in Mücke und waren da auch mit dem ganzen Team schon vor Ort. Das war eine ganz gute Situation, dass das möglich war. Eben Lilian und Katja waren dabei. Und wir hatten auch jemanden von der Presse dabei. Das war auch in diesem Fall eine gute Kombination. Der Joachim Degatis, der eben für die Alsfelder Allgemeine das auch von der Presseseite begleitet hat und diesem Gespräch dann auch so ein bisschen Impulse gegeben hat dadurch.
Dann ging es aber noch nicht direkt los. Da wurden erstmal auch Kontakte noch geknüpft, weiterhin in Mücke. Aber ein Projekt, was zu dem Zeitpunkt auch stattfand, Ende Juli, und da waren wir quasi auch Nachbarn auf dem Festival, auf dem Herzberg-Festival, wir mit dem Lesezelt, und ihr wart ja gar nicht so weit entfernt mit einem anderen Projekt dort, was auch von Trafogelsberg auch kam. Wie hieß das? Was war das? Und was habt ihr da genau gemacht?
Ja, wir haben das die Plataforma getauft. Die Idee kam von Katja Schmieler-Wortmann, eben auch das Projekt von Trafogelsberg im Herzberg-Festival zu verankern und dort eine neue, nicht Bühne, sondern eben Plattform zu schaffen. Und das Besondere an diesem architektonischen Konstrukt ist eben, dass es dort eigentlich keinen Front- oder Backstage-Bereich gibt. Also man nicht wie normalerweise auf einem Festival als Zuschauer auf eine Bühne hinaufschaut, sondern alles eben sehr ebenerdig, sehr niedrigschwellig ist. Und da hatten wir jetzt den Auftrag bekommen, diese Plataforma doch irgendwie zu bespielen. Und daraufhin hatte sich ein Kaya-Kollektiv gegründet, etwas ganz Spannendes. Und zwar auch eine, wo sich eben auch ein Netzwerk wieder manifestiert hat, wieder mit Annika Keidel als Tänzerin, Choreografin, Impulsgeberin, die sich zusammengetan hat mit einer Künstlerin aus Mücke, der Mo Krüger, und einer weiteren Künstlerin namens Jana Günther. Und die haben passend zu dieser Plataforma ein Theaterstück initiiert, was sie mehrfach während des Festivals aufgeführt haben. Und gleichzeitig hatten wir ein Format dort angeboten, auch in Kooperation mit der Musikschule in Lauterbach, in dem die Musikschule ihre Instrumente zur Verfügung gestellt hatte. Und wir zwei talentierte Musiker, die gute Laune machen, einfach einmal den Thomas Lamadieu, mein Mann, und blöd, ne? Und den Flo Krämer, die haben sozusagen den Anfang gemacht, die haben dort einfach mal losgelegt, mit Instrumenten zu spielen, und es stellte sich heraus, dass unglaublich viele Festivalteilnehmer sich angezogen fühlten, dort mit in so eine Jam-Session einzusteigen. Und das ist richtig, das war ein voller Erfolg, würde ich sagen. Man hat einfach gesehen, dass die Festival-Zuschauer selber sich auch als Künstler mit in so ein Festival mit einbringen können und selber auch wirklich dann zusammen kreativ werden und in so einen musikalischen Dialog tatsächlich auch kommen. Das war eine gelungene Sache.
Ja, und werdet ihr auch im nächsten Jahr oder in diesem Jahr, muss man ja sagen, auch beim Herzberg-Festival dabei sein? Weiß man das schon?
Ich gehe mal stark davon aus.
Ja. Ich gehe auch mal stark davon aus, dass das so passieren wird. Da haben wir, hat man auch schon drüber gesprochen. Lass uns weiter und zurück nach Mücke. Mücke am Anfang, wie gesagt, fanden ja einige Gespräche statt. Aber eine Veranstaltung, die vielleicht auch einen wichtigen weiteren Weg geebnet hatte, fand am 15.09. statt, die Kulturtafel. Wer mag, magst du was von erzählen, Katja?
Ja, die Kulturtafel, diesmal durften wir es live veranstalten. Wir hatten eine größere Location gemietet, den Flensunger Hof in Mücke, der uns einen wundervollen großen Raum zur Verfügung gestellt hatten. Und es waren unfasslich viele Menschen da. Mhm. Also es geht ja immer so nach einem immer gleichen Struktur so. Wir kriegen Kontakte, wir laden ein, so Kulturakteure, die halt in der Öffentlichkeit stehen, die man halt kennt. Aber wer interessiert sich eigentlich noch? Und wir haben ja einen ganz klaren partizipativen Ansatz. Und es sind unglaublich viele Menschen aus Mücke ganz unangemeldet gekommen. Und ich war froh, dass wir diesen großen Raum zur Verfügung hatten und so viel Knete gemacht haben. Weil wir wollten dieses Mal kreativ mit den Menschen in einen ko-kreativen Prozess kommen. Wir hatten ganz viel Playmobil, Stifte und Knete auf Tischen verteilt. Und ich bin ganz dankbar, dass die Mücker sich auf diesen Prozess mit uns eingelassen haben, weil sie sollten Szenarien entwickeln gemeinsam, welche denn tatsächlich in Mücke stattfinden könnten. Und so hat es uns gefreut, dass auf mehreren Tischen sich so der Mücker Bahnhof gezeigt hat. Und daraus haben wir den auch als, als Hauptaugenmerk so in unsere Arbeit integriert.
Tatsächlich war es aber nicht so einfach, den Bahnhof dann auch zu integrieren. Das war auch ein langer, auch steiniger Weg. Klaus, magst du davon berichten?
Ja, also erstmal möchte ich das nochmal betonen, dass bei der Kulturtafel wir auch wieder nach unserem Fünf-Ort- und Phasenmodell vorgegangen sind sozusagen und auch uns aus diesen unterschiedlichen Perspektiven den Szenarien angenähert haben. Und es war wirklich erstaunlich, dass der Bahnhof aus mehreren Perspektiven auch immer wieder dargestellt wurde. Deswegen war das wirklich für uns das Signal, der Bahnhof ist der richtige Ort, weil wir im Vorhinein gar nicht so richtig wussten, was in Mücke eigentlich das Zentrum ist. Mücke hat so eine Struktur, das ist entstanden in der Gebietsreform in den 70er Jahren aus ganz vielen Einzelgemeinden, aber es gibt eigentlich keinen Ortskern sozusagen und keinen Marktplatz, wo man sich trifft, so wie in Schotten. Das war ja in Schotten sehr, sehr anders. Und es hat sich halt dieser Bahnhof als Zentrum, der auch den Mückener Bürgerinnen und Bürger wichtig war, gezeigt. Und deswegen, wie gesagt, sind wir da hingegangen. Es war nicht immer ganz einfach. Der Bahnhof ist zwar im Besitz der Gemeinde Mücke, aber es ist ein Leerstand im Moment und man hat noch nicht so richtig angefangen, mit diesem Leerstand was zu machen. Er fungiert auch noch als Bahnhof, was auch sehr schön ist. Also es ist jetzt kein Bahnhof, der so völlig aus seiner Funktion gerissen ist, sondern da führt ja immer noch die Eisenbahnstrecke von Fulda nach Gießen dran vorbei und halten auch noch Züge. Das muss man auch dazu sagen. Das ist ja auch nicht in allen kleinen Orten so. Und man kann, und das fand ich selber sehr schön, man kann wie in der Großstadt mit dem Zug zu einer Veranstaltung fahren. Man steigt aus und ist direkt vor Ort. Das ist war für mich ein ganz tolles Erlebnis. Vielleicht auch eine Sache, die man nochmal aufgreifen müsste, finde ich. Warum der Bahnhof jetzt nicht so ganz einfach zu erschließen war, da kann ja vielleicht die Lilie noch was dazu sagen. Letztendlich ist es uns aber gelungen. Also es hat ein Happy End.
Lilie, magst du dich direkt dazu äußern?
Der Leiter des Kunstturms, Volker Schönheits, hatte auch schon öfters Versuche unternommen, dort kulturelle Events anzubieten. Aber das war bisher von der Gemeindeseite gar nicht so aufgenommen worden. Das heißt, dass wir auch als Erfolg für uns verbuchen können, dass über dieses Konzept der ko-kreativen Kulturtafel wieder zwei Akteure auch ein bisschen miteinander in Kontakt gebracht haben, Und da liefen durch uns wieder auch Fäden zueinander, die vorher nicht so zueinander gefunden hatten. Und damit vielleicht auch nochmal auf der Gemeindeebene nochmal neue Impulse gesetzt wurden, was das Kulturverständnis betrifft, dass eben auch Leerstände wie der Bahnhof durchaus in Frage kommen, um dort auch schon Veranstaltungen stattfinden zu lassen, dass man das nicht erst renovieren muss und tiptop fertig haben muss, um dann da auch wirklich was stattfinden zu lassen. Und das war so ein bisschen das Credo der gesamten Veranstaltungsreihe, die wir Kultur machbar am Bahnhof genannt haben. Mücke, hier Mücke, um Bezug zu nehmen auf die Durchsage, die klassischerweise immer dann in den Zügen ertönte, wenn man dann in Mücke ankam. Und dass Kultur auch in solchen Leerstätten machbar ist, das haben wir, glaube ich, ganz deutlich auch zusammen mit den Mücker Bürgerinnen und Bürgern aufzeigen können.
Lass uns doch auch bei diesem Kulturformat erstmal kurz bleiben und da auch ein bisschen springen. Es gab ja vier verschiedene Veranstaltungen im November dann, wenn ich es richtig erinnern habe, die dort stattgefunden haben. Katja, magst du mal von der ersten berichten?
Von der allerersten, lass mich überlegen. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass wir das Folgetreffen aus der Kulturtafel gleich am Bahnhof haben stattfinden lassen. Und da hatten wir uns einfach Bierbänke anliefern lassen und saßen einfach mit allen interessierten Menschen dort und haben überlegt, was kann hier überhaupt passieren? Also wir sind da nicht hingekommen und haben gesagt, wir machen jetzt das, das und das, sondern da haben sich auch wieder Menschen gefunden und sind in Kooperation gegangen mit dem ganzen Netzwerk. Und daraufhin hat sich beispielsweise auch ein Mensch gefunden, der gesagt hat, ja, ich kann mir hier vorstellen, eine Fotoausstellung zu machen, wie dieser Bahnhof eigentlich früher bespielt worden ist. Also der Erzabbau hat da eine große Geschichte. Und ich habe das Gefühl gehabt, da wurde ein ganzes Archiv ausgepackt. Und es gab eine Ausstellung von diesen alten Bildern. Das war vom Michael Fliege initiiert. Da kann vielleicht die Lilian noch mal was zur Kooperation sagen mit dem Mücker Kunstturm, weil Mücke ist auch umgeben von drei wundervollen Wanderwegen, von den Erzwanderwegen.
Die Erzweggruppe hat sich eingebracht in die Bespielung des Bahnhofformats auch als eine Gruppierung des Kunstturmes. Das heißt, dass der Kunstturm selber sich auch so aufgestellt hat, dass er zum einen eben hochrenommierte Künstler ausstellt in seinem architektonischen Gebäude, aber auch rundherum auch mit diese Erzvergangenheit thematisiert und da auch Erzart-Veranstaltungen alle paar Jahre durchführt und da eben auch in engem Kontakt mit dieser Erzgruppe steht, die einfach diese historischen Wege wieder rekapituliert und als Wanderrouten mit Schautafeln zugänglich macht. Und die haben eben auch um die Vergangenheit des Mücker Bahnhofs eben nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dort eine Ausstellung mit Filminstallation auch auf der Auftaktveranstaltung dann installiert.
Mhm. Genau. Und den Auftakt selber auch im ganzen Gebäude hat die Gemeinschaftswanderausstellung auch gemacht. So sind Schottener Künstler mitgewandert nach Mücke und in dem Bahnhof gibt es eine große Güterhalle, die wir bespielt haben und eine Wohnung und wir haben uns auch den Keller zu eigen gemacht. Da hat die Tanja Leonard, die Künstlerin vom Alte Burgkopf, quasi ihre Videoinstallation gezeigt. Und ein befreundeter Künstler, der Martin Dirk, hat seine Bilder, weitläufigen Bilder, also Meereslandschaften, in den Keller geholt. Also so einen totalen Kontrast geschaffen. Und Tanja Leonard und Martin Dirk dort im Keller zu erleben, war wirklich sehr beeindruckend, weil dieser Raum auch als Schutzbunker damals im Krieg fungiert hat und es war eine sehr besondere Atmosphäre dort im Keller und die KünstlerInnen haben es geschafft, da eine Weite in dieses Gebäude zu holen. Mhm. Genau. Und dann insgesamt waren wir wie viele Künstler?
Also es waren wieder 15 Künstler, wie auch damals in Schotten, aber in anderer Zusammensetzung. Mhm. Also es sind einige aus Schotten mitgekommen und dann eben neue aus Mücke auch hinzugekommen.
Genau, es gab wieder durch die Presse einen öffentlichen Aufruf und so haben sich auch wieder in Mücke ja, KünstlerInnen gefunden, die wir überhaupt nicht kannten, die sich untereinander kennenlernen durften und wo auch ganz viele schöne Kooperationen entstanden sind.
Kultur machbar am Bahnhof Mücke, hier Mücke, so hieß das Format oder heißt hieß das Format. Und ich habe es ja schon gesagt, das war die erste von vier Veranstaltungen dort vor Ort. Das waren alles Veranstaltungen mit auch mehreren Acts, die man da auch gesehen hat. Erzählt mal von vielleicht von der zweiten Veranstaltung noch mal kurz.
Ja, die Idee war ja, dass wir diese Wandergemeinschaftsausstellung immer mit einem kulturellen Rahmenprogramm dann auch zeigen können, weil wir es auch anders personell gar nicht geschafft hätten. Und dieses kulturelle Rahmenprogramm wurde eben auf der Auftaktveranstaltung dieses Bahnhofsformats zusammen mit allen Teilnehmern zusammengestellt. Da konnte man sich dann auch eintragen, wer wann Zeit hat. Und wir haben uns schnell darauf geeinigt, dass wir eben die vier November-Samstage vormittags bespielen wollen. Und dann kam da eine ganz bunte Kombination an diesen unterschiedlichen Samstagen zustande von Lesungen, Theaterstücken, Musikauftritten, kurdischem Essen, Jam-Sessions. Was gab es noch? Genau, artgerechte regionale Lammbratwürstchen. Und das Schöne einfach auch insgesamt jetzt in dieser Veranstaltungsreihe am Bahnhof war, dass wir das auch nicht alleine durchgeführt haben. Wir hatten von vornherein so viel Unterstützung von den engagierten MückerInnen vor Ort, die gesagt haben, wir machen hier wir organisieren die Lammbratwürstchen, wir schenken Glühwein aus, wir möchten hier einen Kunsthandwerkermarkt am letzten November-Samstag initiieren, um auch nochmal das Thema auch aufzubringen, dass sich das auch nicht nur als Regionalmarkt, was jetzt ursprünglich auch von Seiten der Gemeinde geplant ist, eignet, sondern eben auch in Kombination mit Kultur und Kunst, dass dort eben auch Kunsthandwerkermärkte stattfinden könnten in Zukunft.
Auch, um jetzt mal von dem Projekt auch wegzukommen, noch zu anderen Projekten, die dort stattgefunden haben. Wir haben es ja im letzten Podcast über Schotten auch schon gehört. Es gab auch enge Zusammenarbeiten mit den Schulen vor Ort. Auch in diesem Fall gab es verschiedene Workshops, verschiedene Kurse, die auch in der Schule mit verschiedenen Klassen dort stattgefunden haben. Vielleicht auch mal einen kurzen Überblick da, wer möchte?
Ja, das hat sich ja so ein bisschen auch schon abgezeichnet in Schotten, wo wir mit der Schule auch sehr schön zusammengearbeitet haben und überhaupt, dass wir mehr uns auch als Projekt in den soziokulturellen Bereich auch orientieren, einfach um die Zielgruppe der Jugendlichen noch mehr zu erreichen. Weil wir schon auch gemerkt haben, dass unsere Veranstaltungen eben weniger von dieser Zielgruppe besucht werden. Und deshalb haben wir jetzt parallel zu der Bürgerbeteiligung, zu der Auftaktveranstaltung nochmal konkret auch die Institutionen der Schulen aufgesucht, um dort aufzuspüren, ob da Interesse besteht. Und an der Mücker Gesamtschule war die Kooperationsbereitschaft sehr hoch. Und da konnten wir tatsächlich mehrere Workshops stattfinden lassen. Und an der Homberger Gesamtschule haben wir zwei Workshops initiiert. Einmal im Bereich Tanz und Ausdruck und das in Kooperation mit dem Antagon-Theater-Ensemble aus Frankfurt, die wir jetzt auch mal von außerhalb mit reingeholt haben als Impulsgeber. Und die hatten mit einer 10. Klasse einen zweistündigen Workshop gemacht, wo die Schüler eben darauf vorbereitet wurden, was sie am Folgetag erwartete. Und zwar ein Theaterstück mit dem Namen Klima X, was eben an der Schule auch aufgeführt wurde. So als didaktische Vorbereitung ein bisschen. Das war ein Experiment, was wir auch deshalb durchführen konnten, weil die Schulleiterin selber ehemalige Tänzerin war und deshalb auch so ein gewisses Interesse und eine Affinität auch zu dem Thema hatte. Und ein weiterer Workshop, der angenommen wurde, also wir sind, um es vielleicht zu erklären, am Anfang in die Lehrerkonferenz gegangen, haben ein Repertoire an Workshops vorgestellt und es wurden eben diese beiden Workshops ausgesucht. Einmal der Theaterworkshop und der Grafikdesign-Workshop, wo eben zwei Klassen dran teilgenommen hatten, die besondere Ortschaften selber mit ihrem Handy aufgenommen haben, um diese dann digital zu bearbeiten. Also die Idee dieses Workshops war ein bisschen, dass man in so eine digitale Medienkompetenz auch kommt, dass man mit dem Smartphone auch wirklich kreativ werden kann, und haben dann in die Himmel dieser Fotografien auf ihrem Smartphone ihrer Fantasie freien Lauf lassen können. Das Ganze wurde von Thomas Lamadieu angeleitet, der auch eben bekannt ist für seine Sky Art.
Auch in Breitenbach gestartetes Projekt mit dem Namen Blick ins Archiv hat auch zu einer Partnerschaft mit dem Hessenpark geführt, um es mal grob zu sagen. Aber Klaus, du kannst uns das wahrscheinlich genauer erklären.
Ja, du hast jetzt die Abkürzung gewählt, hast schon das Ende verraten sozusagen. Also wir haben natürlich in Breitenbach mit dem Blick ins Archiv auch eine Thematik aufgegriffen, die sich an allen Orten eigentlich immer wieder als wichtig erwiesen hat, nämlich alte Fotografien, die doch sehr stark sich gezeigt haben als Träger von Identität, von eigener Kultur, von Identifikation. Und das ist uns jetzt in Mücke auch wieder sehr positiv zugute gekommen. Da wurde nämlich mehr oder weniger durch Zufall das Archiv des Fotografen Heinrich Magel entdeckt, der, wie es dazu kam, kann Lilian vielleicht erzählen zu diesem Zufall, was aber letztendlich dazu geführt hat, dass dieses Archiv von Heinrich Magel jetzt dabei ist, digitalisiert zu werden. Also es war ein Fotograf, der so um die Jahrhundertwende am Anfang des 20. Jahrhunderts aktiv war. Und der auch über Mücke hinaus sehr weit gereist ist und auch dort fotografiert hat. Vielleicht sagt Lilian noch was dazu, was damit jetzt auch passiert und wie es dann zu dieser Zusammenarbeit mit dem Hessenpark kam.
Ja, die Familie von Heinrich Magel, die wohnt uns im Prinzip direkt gegenüber. Und wir hatten an der Mauer immer schon dieses Abzeichen eines Fotoapparats entdeckt und sind dann irgendwann neugierig geworden und haben die Erlaubnis bekommen, der Nachfahren dieser Magel, dieser Fotografenfamilie, in die Scheune zu gehen. Und dort haben wir alte Glasplatten gefunden. Und das war ungefähr auch zeitgleich zum Beginn meiner Tätigkeit als Projektkoordinatorin bei Trafogelsberg. Und aus dieser Idee ist dann ein ganzes Projekt auch entstanden, was wir uns als nachbarschaftliches Wohnkonzept zu eigen gemacht hatten. Wir hatten uns damals beworben, mit diesem Projekt diese alten Fotos zu digitalisieren und eben neueren Zielgruppen auch zugänglich zu machen, die zugezogen sind, die jetzt nicht mehr so den Bezug zur Vergangenheit haben. Wir hatten dieses Projekt damals als Aufhänger genommen, um mit der Dorfgemeinschaft in Kontakt zu treten, weil wir einfach gemerkt haben, dass viele ältere Herrschaften noch Bezug zu den Fotografien hatten, sind damit von Haustür zu Haustür gegangen, hatten Erzählcafés initiiert und die Geschichten zu diesen alten Fotografien gesammelt und damit dann eine Ausstellung im kaum noch genutzten Dorfgemeinschaftshaus initiiert. Und das hatte auch ziemlich viel öffentliche Aufmerksamkeit erregt und lief ungefähr zeitgleich auch zu der Aktion von Trafogelsberg oder etwas zeitlich versetzt mit Blick ins Archiv. Und da haben wir jetzt während der Projektlaufzeit in Mücke gesehen, dass diese Stränge auch wieder aufgenommen werden können, dass man eben alte Fotografien zum einen vor der Vergessenheit bewahrt, indem wir jetzt zum Beispiel diese Kooperation mit dem Hessenpark eingehen können, der die Digitalisate oder teilweise auch Originale archiviert, aber zeitgleich auch guckt, dass wir Formate, zeitgenössische Formate entwickeln, wo diese Fotografien auch lebendig bleiben. Und wir hatten damals als Initiative Neue Räume Ilsdorf die Idee, dass wir nicht nur die Schwarz-Weiß-Bilder zeigen, wo die älteren Herrschaften was mit anfangen können, sondern auch über den Künstler Thomas Lamadieu diese auch zu transformieren, zu modifizieren mit seinen grellen und farbenfrohen Illustrationen, die er dann da reingesetzt hat. Und in dem Sinne war das dann eine hybride Ausstellung alter Fotografien mit neuen grafischen Elementen, was dann auch wieder jüngere Generationen angesprochen hat. Und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, auch weiter zu gucken, weil wir schon auch festgestellt haben, in Lauterbach gibt es Initiativen. Jetzt in einem nächsten Projekt Bad Homburg wird es auch wieder Gruppierungen geben, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, die eine Leidenschaft für alte Fotografien haben, und dass wir da einfach weiter
dranbleiben. Weiter dranbleiben ist gut. Wir hatten auch einige noch Live-Veranstaltungen mit diversen Künstlern, das Theater Concorde vielleicht zu nennen, die auch auch aus der, die auch schon in anderen Projekten auch involviert waren, auch ganz, ganz nette, tolle Menschen. Aber lass uns zu einem Format kommen, was auch gegen Ende der Laufzeit auch kam, das Podcast-Format, nur wo du zu Fuß warst. Was ist das genau? Katja, magst du davon berichten? Oder Klaus am besten, was genau ist das und wie kam das zustande?
Ja, das kam zustande, dass die Mo Krüger, die ja schon mal im Zusammenhang mit dem Herzberg vorhin im Gespräch war, die Idee hatte, sich einer unserer fünf Phasen anzunehmen, die manchmal so ein bisschen zu kurz kommt, weil sie nicht so greifbar ist, nämlich die fünfte Phase, die Wege, die Verbindungen zwischen den anderen. Und hat gesagt, für mich möchte ich einfach mal spüren, wie das ist, von einem Ort zum anderen, an dem die Traf Vogelsberg jetzt schon aktiv war, zu Fuß zu gehen. Mhm. Ja, man überwindet solche Entfernungen mit dem Auto in Minuten, aber kriegt dabei so gut wie nichts mit. Aber wenn man das mal zu Fuß gegangen ist, dann kann man sehr viel mehr aufnehmen und dann auch ja, weiterdenken, als Impuls sehen. Und das war ihre Idee. Und deswegen hat sie sich vorgenommen, von Schotten nach Mücke zu Fuß zu gehen und daraus einen Podcast zu machen. Unterwegs Menschen zu treffen, die zu interviewen, die zu fragen, aber auch Naturgeräusche einfach mitzunehmen, einzusammeln. Und dieser Podcast ist jetzt gerade im Entstehen. Ich bin ganz gespannt. Ich habe so ein bisschen reingehört schon in den Teaser, den es dazu auch gibt. Aber ich bin ganz gespannt, wie das Endergebnis wird.
Ja, da werden wir auf jeden Fall nochmal verweisen über unsere Social-Media-Kanäle, sobald der Podcast dann auch erscheint. Auch spannend, spannendes Projekt.
Genau, und was ich noch dazu sagen will, ist, dass wir natürlich nicht bei dieser einen Etappe bleiben soll, genau wie wir ja auch jetzt wieder zum nächsten Projektort Homberg weiterziehen, so wird die Mo dann auch weitere Etappen noch einfangen und abwandern sozusagen und da wird also sicherlich auch eine Reihe draus werden. Das ist ein Podcast, kann ich mir jedenfalls gut vorstellen.
Schon gesagt, unser Podcast geht langsam zu Ende, aber auch die Laufzeit in Mücke ging zu Ende. Aber es gab noch eine Abschlussveranstaltung. Berichte nochmal davon.
Also wir haben zum Schluss nochmal auch ein historisches Fachwerkhaus uns vorgenommen, was eben auch, um nochmal aufzuzeigen, dass es in Mücke nicht nur den alten, abgeranzten Bahnhof gibt, sondern eben auch sehr schöne Fachwerkgebäude, unter anderem dieses alte Rathaus, wo auch kaum noch was stattfindet. Und das ist sozusagen in einer Art Zentrum von Mücke auch gelegen, wo die Grundschule Kunterbund direkt daneben ist, gegenüber das große Dorfgemeinschaftshaus. Und da haben wir jetzt nochmal eine große Kooperation gestartet, indem wir vormittags zusammen mit der Gemeinde, die uns die Räumlichkeiten auch wieder zur Verfügung gestellt hatte, und der Grundschule Kunterbund und der Mücker Künstlerin Elke Schlörp mit ihrem Atelier Tierisch Bunt da einen Workshop initiiert haben, jetzt passend auch zur Weihnachtszeit, wo die Kinder Wichtel gemalt haben, die ihre immateriellen Wünsche ausgedrückt haben, wo es eben jetzt nicht um den Kommerz Weihnachten ging, sondern um das, was man sich eigentlich auch Weihnachten wünscht. Nachmittags dann nochmal auch in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro da einen adventlichen Nachmittag auf die Beine gestellt, wo auch nochmal eine Band gespielt hat und wir einfach nochmal über unser Netzwerk ein paar künstlerische Impulse in dieses Nachmittagprogramm geben konnten.
Ja, und unsere eigentliche Abschlussveranstaltung steht noch an. Wir haben alle Akteure eingeladen, sich nochmal zu treffen und ja, zu schauen, wie geht's weiter.
Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme steht es ja noch an, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung hat es schon auf jeden Fall stattgefunden. Und man kann aber jetzt schon auch sagen, ich meine, da sind schon einige Gespräche auch im Vorfeld gelaufen. Man hat auch hier kulturelle Samen gesät, die noch wachsen werden in Mücke. Da sind wir uns da auch alle einig, oder?
Genau, also das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit, dass es auch eine Nachhaltigkeit hat. Und in Mücke ist es so, dass der Bahnhof sowieso im Fokus der Aufmerksamkeit stand, bevor wir da hingegangen sind. Allerdings noch nicht so inhaltlich man sich damit auseinandergesetzt hat. Aber es gibt auch eine Förderung, die Gemeinde bekommt, um diesen Bahnhof zu renovieren. Und das wird auch passieren. Und jetzt gibt es eben auch ganz viele Ideen, was man dann in diesem Bahnhof stattfinden lassen kann.
Da sind wir gespannt, wie es weitergeht in Zukunft auch in Mücke. Gespannt bin ich aber auch auf Homberg. Das ist die nächste Station. Könnt ihr schon mal einen kleinen Ausblick geben oder laufen die Gespräche da gerade erst an?
Die laufen an. Es hat schon zwei Gespräche mit der Bürgermeisterin und anderen Vertretern aus der Gemeinde, aus der Stadtverwaltung gegeben. Und es wird auch dort eine Auftaktveranstaltung stattfinden, so in der Art, wie sie in Mücke stattgefunden hat, also in Präsenz mit vielen hoffentlich interessierten Hombergerinnen und Hombergern.
Und in neuer Teambesetzung.
Ja,
der
genau.
Vogelsberg ist ein sehr fruchtbares Projekt.
Ja, wir haben schon gesagt, Rebecca hat uns ja schon mal aus dem gleichen Grund verlassen, warum Lillian uns auch jetzt auch bald erstmal verlassen wird. Ja, und zwar der Nachwuchs hat sich eingestellt. Genau. Du musstest Prioritäten setzen, hast dich dafür entschieden. Aber auch das ist nachhaltig, muss man sagen.
Genau, das ist durchaus nachhaltig. Und es werden zwei neue Kolleginnen dazustoßen. Katharina Berger, die uns dann in Homberg schon ganz aktiv begleiten wird. Und die schon oft erwähnte Annika Keidel ist jetzt auch ins Team fest dazugekommen. Die hat uns ja vorher schon immer wieder mal künstlerische Impulse gegeben. Jetzt gehört sie quasi mit zum Team.
Ja, da werden wahrscheinlich die beiden, auch Annika war ja auch schon hier im Podcast, tatsächlich möglicherweise in der nächsten Ausgabe auch dabei sein, wenn wir über Homberg sprechen. Euch vielen Dank, Lillian, dir vielen Dank ganz besonders erstmal, und wir werden uns wahrscheinlich erstmal nicht mehr sehen.
Erstmal nicht, aber ich hoffe dann doch auch bald wieder.
Dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir sind raus für heute. Das war es, Vogelsberg, der Podcast, eine Region bricht auf. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.